Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Es ist der Freitag und ich nehme den Doki einfach mit in die Natur und wir reden mal darüber, was die Natur mit Menschen macht und was letztendlich einfach auch vielleicht die Natur mit ihm macht und was sie mit mir macht und was denn alles erzählt wird darüber, dass die Natur ganz direkten Impact auf unsere mentale Gesundheit hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Hallo, lieber Burak.
Hallo Mike, ich grüße dich.
Grüß dich ebenfalls. Du bist ja auch so ein Naturbursche und ich bin sehr gespannt, was du da alles zu erzählen hast. Bin auch mal sehr gespannt, welche Statistiken uns beschäftigen, welche Meinungen und Stimmungen uns in diesem Podcast beschäftigen, gibt es im Jahr nicht zu. Und vielleicht hat ja dein Mental Health Moment der Woche etwas mit der Natur zu tun oder vielleicht auch mit was ganz anderem.
Mit der Natur hat er zu tun, aber eher mit der komischen Natur des Menschen. Und zwar hatte ich eine Kundin in der Sprechstunde, die mir so ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag erzählt hat und dass sie unter anderem wie so eine Art Gutachterin tätig ist für das Bildungssystem. Da geht's, ich sage jetzt mal so grob, darum, dass sie bei einigen Kindern einschätzt, in welche Form der Schule sie kommen, ob es eher eine besonders geförderte Schule sein sollte oder eher eine, wo man dann vielleicht sagt, da ist das Kind aufgrund gewisser retardierter Voraussetzungen besser aufgehoben, whatever. Und sie sprach, wir kamen so ein bisschen darauf, vielleicht darf ich etwas ausholen. Mhm. Es ging so ein bisschen um Arbeiten mit Scheuklappen und im Tunnel arbeiten und sich nicht darüber im Klaren sein, dass man Schicksale von Menschen beeinflusst mit seiner Arbeit. Und da habe ich natürlich gesagt, ich weiß, ne, worauf Sie vielleicht jetzt hinaus wollen und so weiter, aber wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, versuchen wir natürlich immer klar fokussiert zu sein, dass wir teilweise unmittelbar das Leben unserer Kunden und das Leben vor allen Dingen eben von Menschen beeinflussen. Und sie sagte, ja, gar keine Frage. Und dann hat sie eine Geschichte erzählt aus der Psychiatrie, dass eine Versicherte aus der gesetzlichen Krankenversicherung in eine private Krankenversicherung wechseln wollte. Okay. Und musste dann ihre Krankheiten angeben und unter anderem wollte dann natürlich die private Versicherung die mehr oder weniger Karriere dieser Dame in den bisherigen Fachbereichen einmal abrufen über die gesetzliche Krankenversicherung. Dann ist es so, dass in der Regel, vor allen Dingen im gesetzlichen Bereich, werden die Diagnosen über Codes eingegeben. Also zum Beispiel ein Buchstabe vorne und dann gibt es ein paar Zahlen. Das nennt man ICD-10 und dann verschlüsselt man damit oder kodiert man Diagnosen. Und dann ist halt aufgefallen, dann hat man ihr den Wechsel von der gesetzlichen in die private verwehrt, weil sie vor über 10 Jahren eine Schizophrenie gehabt hat. Oder anders formuliert, gehabt haben soll. Jetzt sagt die Dame, nee, ich war nie wegen Schizophrenie in Behandlung. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hatte mal eine psychische Episode. Und damit die Fachabteilung, in der sie sich damals befand, eine bestimmte Leistung abrechnen konnte, hat sich diese Fachabteilung dieser Diagnose bedient. Und das war der Aufhänger, wie wir medizinisch ins Gespräch gekommen sind. Und dann sagte sie, Und bei mir ist das mitunter nicht anders. Da geht's um das Bildungssystem. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, die kann man sich so kaum vorstellen, aber war ein aktueller Fall und sie hat diesen Fall betreut. Da ging es darum, dass eine Erzieherin im Kindergarten über ein Kind, was sie betreut, quasi gemeldet hat, dass das Kind geistig behindert wäre. Und dementsprechend nicht auf eine normale Grundschule kommen könne. Müsste dementsprechend einmal begutachtet werden und dann in eine spezielle Schule, etc. Also auf eine Behindertenschule. Mhm. Und die Begründung, dass das Kind geistig behindert sei, wäre der kulturelle Hintergrund.
Was?
Ja. Der kulturelle Hintergrund würde die geistige Behinderung erklären. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Dame hat die Eltern eingeladen, hat das Kind eingeladen, hat das Kind einigen Tests unterzogen, was dann gezeigt hat, dass das Kind mehr als intelligent ist, aber autistisch. Und dann sagte die Dame, mit der ich ja darüber gesprochen habe, die dieses Gutachten erstellt hat, sagte, jetzt stellen Sie sich einfach Folgendes vor, das wird auf Aktenlage entschieden. Also ne, die Kindergärtnerin füllt den Zettel aus, da steht drauf, geistige Behinderung, Kind nicht geeignet für Schulform X und Y. Und ich sehe das und entscheide auf Aktenlage oder mache mir einfach keine Gedanken oder nehme dieses die Vorurteil aufgrund des kulturellen Hintergrunds, ist das Kind geistig behindert, lade aus Höflichkeit die Eltern und das Kind ein und stempel das Kind ab und sag, du bist geistig behindert. Und das hat mir natürlich, ich meine, wir reden hier von hochsensiblen Themen, ne? Also wir reden einmal darüber, dass jemand als schizophren erkrankt dargestellt wird, obwohl sie anscheinend nicht schizophren krank war. Wir reden darüber, dass jemand als geistig behindert eingestuft wird aufgrund des kulturellen Hintergrundes und sich als intelligentes, autistisches Kind entpuppt. Ich halte diese Oberflächlichkeiten für sehr gefährlich. Und habe mir gedacht, einfach mal mal mitbringen, womit sich Leute da draußen beschäftigen, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig kategorisieren, wie wir uns einschätzen, wie wir Vorurteile besitzen, 226 nach Christus. Und das war für mich so ein kleiner Ritt durch die menschliche Natur, der mich ein bisschen eher nachdenklich gemacht hat, gleichzeitig. Und deshalb versuche ich ja aus diesen Momenten, also es gibt natürlich, wie du ja weißt, auch die Mental Hell Momente. Aber das ist ein Moment gewesen, aus dem ich eher versucht habe, auch für mich nochmal was rauszuziehen. Nämlich, dass man eben nicht abstempelt, dass man nicht mit Vorurteilen in ein Gespräch geht oder gar in eine Therapie. Dass man nicht Leute in Bereiche hineinkategorisiert, die für sie eventuell für die Zukunft einen großen Nachteil darstellen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, und zwar in der Medizin, im Lehrwesen, in der Erziehung, dann glaube ich, können wir vielen Menschen und jungen Menschen vor allen Dingen auch dann helfen, ihren Weg zu finden. Und deshalb habe ich gedacht, so einmal Geschichten aus dem Paulanergarten, die ich zumindest mal mitbringe.
Ja, danke, erschreckend aber auch, finde ich. Also es war total erschreckend, dass sowas überhaupt. Es ist eine seltsame Form von Schubladen auf und Schubladen zu.
Ja.
Die wir irgendwie immer noch haben, wo wir eigentlich dachten, wahrscheinlich schon viel weiter zu sein. Das, was du da erzählst, sind einfach auch Geschichten aus dem Paulaner Garten, die ich vielleicht vor 30 Jahren schon irgendwie völlig wahnsinnig fand.
Ja.
Und genau in diesem Bereich übrigens auch. Und es hat sich einfach, man denkt dann, es hat sich einfach nichts getan. Schon erschreckend. Also danke, dass du es geteilt hast, weil es, glaube ich, wirklich auch schon etwas ist, wo der ein oder andere vielleicht nochmal drüber nachdenken kann. In der Bewertung von Menschen zum Beispiel.
So ist es.
Und bei dir? Aufgabe. Ja, wie soll ich sagen, auch nicht so richtig cool. Mir ist eine Geschichte erzählt worden, wir kennen das irgendwie alle, dass natürlich Familiengeschichten oftmals die krassesten sind. Und mir ist gerade heute nochmal gesagt worden von jemandem, der keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern hat. Und zwar deshalb, weil es um das Erbe geht. Und weil es da ihn gibt und eine Schwester gibt. Und die Schwester hat irgendwelche Deals mit den Eltern gemacht. Und jetzt kommt so nach und nach raus, dass die quasi alles kriegt und letztendlich auch zu allen möglichen guten Konditionen.
Mhm.
Und er da komplett rausgehalten wird. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und dann kommt man irgendwann nach vielem Überlegen auf den Grund, und das liegt an der Lebensweise. Das heißt, also nur weil den Eltern seine Lebensweise nicht so richtig passt, wird er quasi dafür bestraft, dass das so ist, wie er sich entschieden hat. Weil das nicht so ins Bild passt, weil das vielleicht nicht ganz so in die Abfolge passt, die Eltern für ihren Sohnemann vorprogrammiert hatten, wenn du willst. Und ja, seit das so aufgeflogen ist, gibt es keinen Kontakt mehr. Es fällt so ein bisschen unter die Kategorie und das schmerzt alle eigentlich. Ja, das schmerzt ihn, das schmerzt irgendwie die Eltern natürlich auch, aber sie haben sich da irgendwie auch reinmanövriert selber in diese komische Situation, weil sie auch nicht geredet haben, weil sie auch nicht so, und das ist dann etwas, wo du dann am Ende ja da stehst und sagst, fuck, da geht's doch nur um Kohle. Es geht doch nur um scheiß Geld. Ist es das wert, dass da Menschen, also Eltern und Kinder nicht mehr miteinander sprechen? Ist es das wert, dass nur weil da irgendwie rumgetrickst wird und weil da so irgendwie um ein paar hunderttausend Euro geht oder was auch immer, viel Geld, ja, also Zweifelsohne, aber ist es das wert, dass man das eigene Fleisch und Blut da dann mehr oder weniger auf Seite schiebt und so denkt so, ach ja, man buschelt sich so durch und alle haben keinen Kontakt mehr. Das fand ich so krass. Und wenn man dann noch weiß, was das für ein Mensch ist, der dann halt einfach auch ja, daran kaputt geht, ne? Und sagt, scheiß auf das Geld, aber ich möchte gerne einfach nur wissen, worum es geht. Ich möchte einfach nur Gerechtigkeit. Ich möchte einfach nur verstehen, worum es da geht. Das war schon so wieder ein Moment aus der Kategorie Fassungslosigkeit eigentlich, ja, und das tut dir dann überhaupt nicht gut. Also da siehst du halt einfach auch, was die Gier nach Geld, nach so ein paar Kröten, was das ausmachen kann. Das ist so, auf Deutsch gesagt, so scheiße.
Es ist ja, wir haben ja, das ist unglaublich schön, dass ich lachen muss, obwohl es ja überhaupt kein Thema ist, worüber man lacht. Ich muss nur lachen über diese Verbindungen, die jetzt gerade entstehen. Und wir haben ja immer mal wieder so Vorgespräche, wo wir ja uns absprechen über dieses, jenes, wo wir, ne? Aber das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so ein Klassiker. Wir haben zwei Mental Health Momente, die nicht abgesprochen sind. Also wir sprechen die ja eigentlich.
Ja, nie.
Ja, richtig. Nee, eigentlich, nee, ne? Also nee. Du kennst meinen nicht, ich kenne deinen nicht.
Genau.
So, und jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich bin sicher, du kannst sie beantworten. Wir haben jetzt auf der einen Seite einen Mental Health Moment mit einem autistischen Fall und auf der anderen Seite einen Erbschaftsstreit zwischen zwei Geschwistern.
Mhm.
In welchem Film kommt beides vor?
Boah.
Du weißt das. Also, der eine, also der Film ist folgendermaßen und dann kommst du drauf. Im Film sind es zwei Brüder. Der eine ist Autist, der andere nicht. Ach, dann, warte. Das ist kein Spoiler übrigens. Das steht sofort sofort in der ersten Beschreibung, wenn man den Film googelt. Dann stirbt der Vater und der autistische Bruder ist Alleinerbe. Und der andere Bruder ist fassungslos, weil er erfährt, dass er überhaupt einen Bruder hat, der gleichzeitig Autist ist und jetzt kommt's in einem Behindertenheim lebt. Und dann entführt er den Bruder. Rain. Welcher Film? Ja! Rain Man.
Das ist Rain Man.
Ja. Mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. Also wirklich, es gibt Filme, die ich habe letztens noch, wirklich kein Spaß, ich habe letztens noch mit meiner Frau gekabbelt, weil ich gesagt habe, wir müssen diesen Film mit den Kindern gucken. Und sie so, nee, also ich kann es auch zum Teil verstehen, ne? Nee, das ist ein alter Film, alte Schauspieler und so. Ja, sag ich, aber diese Inhalte, die sind total spannend. Und das muss man einfach, weil diese Filme so in der Form, die gibt's heutzutage nicht. Und deshalb müssen wir diesen Film unbedingt gucken. Und dann kommt mein Mental Health Moment, dein Mental Health Moment. Und wenn man die ein bisschen inhaltlich vermischt, ohne jetzt, um Gottes Willen, nicht, dass die Personen, die jetzt bei dem Mental Health Moment sich angesprochen fühlen, das falsch verstehen. Aber ich finde trotzdem dieses Gemisch ist verrückt. Aber meiner Meinung nach sehr zu empfehlen. Rain Man, 1988. Das heißt, der Film ist auch schon fast 40 Jahre alt. Unglaublich. Aber meiner Meinung nach ein Must-See.
Unbedingt Dustin Hoffman als Raymond und Tom Cruise als Charlie Babbitt.
Korrekt. Ja. Und dann ist das ja nur wie so ein Road-Movie, weil die natürlich den Tom Cruise mehr oder weniger jagen, weil er den Alleinerben und den Autisten entführt hat. Also, wie gesagt, ist nicht gespoilert, weil es geht letztendlich darum, was dann alles passiert. Und nur für mich nochmal eigentlich der Aufhänger, dass wir den Film gucken müssen noch.
Ich bin ein sehr guter Autofahrer.
Sorry, dass wir jetzt alleine lachen. Aber jeder, der den Film kennt, der weiß, was das bedeutet.
Ray, wir sind auf dem Flughafen. Leute fliegen vom Flughafen weg. Was denkst du, was wir die ganze Zeit hier machen?
Ja, genau. Nee, das war schon.
Oh Mann. Ja.
Nee, aber schön. nur, wie gesagt, ich wollte das einmal gerade zusammenbringen.
Schön, dass du es getan hast. Das ist ein bisschen spooky, aber ja.
Ja, ist es.
Wir gehen ein bisschen in die Natur. Und ich glaube natürlich irgendwie keine neue Supererkenntnis, dass die Natur uns allen gut tut. Aber regelmäßiger Aufhalt in der Natur, liebe Freunde da draußen von Lauf dich frei, ist es so, dass wenn wir, und das ist wirklich so, viele Studien aus der Psychologie, also Neuroscience und viel mehr zeigen, dass schon kurze Aufenthalte, das finde ich ganz interessant, im Grünen Folgendes auslöst. Stressreduktion. Ich werfe einfach so ein paar Begriffe mal einfach zu dir rüber. Stressreduktion, gerade zum Beispiel Aufenthalte in Wäldern oder Parks. Wasser, ganz wichtig, senken den Puls. Blutdruck und das Stresshormon Cortisol wird gesenkt. Bessere Stimmung, klar, Erholung der Aufmerksamkeit. Das heißt also, in natürlichen Umgebungen muss das Hirn weniger Reize filtern als in Städten. Scheint logisch. Und dadurch kann sich die Konzentrationsfähigkeit wiederum erholen. Das wird in der sogenannten Attention Restoration Theory beschrieben. Finde ich ganz spannend. Stärkung des Wohlbefindens, klar. Förderung von Bewegung und sozialem Kontakt. Und besserer Schlaf. Das sind mal so ein paar Stichworte. Besonders wirksam, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe gehen, sind Wälder, Meeresküsten und Seen, Berge, ruhige Parks, Gärten und grüne Innenhöfe. Gärten und grüne Innenhöfe. Das heißt also, die Menschen, die da draußen immer belächelt werden, wenn sie in Berlin wohnen, in großen Städten wohnen und die Schrebergärten gepachtet haben, wo die Gartenzwerge drin stehen und so, da kann man natürlich sagen, ja, ist das alles piefig. Man kann aber auch sagen, wenn wir das jetzt irgendwie darüber sprechen, ziemlich clever. Oder? Wie siehst du es?
Brutal. Und ich bin relativ sicher, wenn jetzt einige aus unserer Community die Überschrift lesen, warum uns Natur so gut tut oder geh mal eine Runde an die frische Luft oder was auch immer, je nachdem, was du dir da einfallen lässt mit deinem Team, dass einige sagen, oh nee, also, das höre ich mir nicht an. Also, was wollen die jetzt von uns? Sollen wir Blümchen pflücken? Bäume umarmen. Ja, genau, sowas in der Art, ne? Aber auch da wieder, in den teilweise harmlosesten Überschriften verstecken sich die besten Geschichten. Alleine unsere Mental Health Momente und die Konstellation des Rain Man daraus ist ja schon hörenswert. Aber jetzt muss man vielleicht noch mal ganz kurz in den Aufhänger für unsere Folge hineingleiten, nämlich die Studie aus dem Frühjahr 26, also es ist eine nagelneue Studie. Und es handelt sich um eine der bisher größten multinationalen Untersuchungen dieser Art. Warum ist das wichtig? Weil das Kernproblem bisher der Wissenschaft ist gewesen, dass man im Grunde nicht genau die Mechanismen erklären konnte, warum der Kontakt mit der Natur zu einer höheren allgemeinen Lebenszufriedenheit führt. Also die Mechanismen, nicht dass ich fühle mich draußen in der Natur wohl oder sowas, ne, sondern warum? Warum ist das der Fall? Und deshalb ist diese Studie tatsächlich eine der, ja, fast schon so eine Durchbruchsstudie, weil man Daten untersucht hat von über 50.000 Menschen aus 58 Ländern mit 36 verschiedenen Sprachen. Ja. So, und die Studie, damit man das vielleicht auch nochmal selber eventuell nachlesen oder nachhorchen möchte, ich weiß nicht, ob man das in als Link auch noch beifügen kann, das technisch weiß ich nicht, wie das geht, aber du vielleicht,
so, lautet kann man gut machen.
Mhm. Positive Body Image is a pathway between nature contact and life satisfaction across 58 nations. Also es geht ein wenig um das Körpergefühl beziehungsweise auch um die Körperwertschätzung, die man im Rahmen der Natur und das eigene, in dem Fall positive Körperbild, was man im Rahmen der Zeit in der Natur entwickelt und vor allen Dingen sich auch dessen bewusst wird. Deshalb finde ich, ist diese Studie wirklich total spannend. Ne? Also das jetzt für mich, ich bin ja eher aus dem Haus der Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin. Ne? Da gibt's andere Studien, wo ich Gänsehaut kriege. Aber das ist schon eine sehr, wirklich sehr spannende Studie. Und wenn man jetzt, und jetzt kommt's, keinen Bock hat, sich die Studie durchzuackern, dann würde ich empfehlen, diese Folge zu hören.
Absolut. Deshalb gibt's diese Folge.
Ja.
Was hat dich am meisten an dieser Studie gepackt? Was war die größte Erkenntnis, die du gewinnen konntest aus der Studie?
Ja, das, also ich sag mal, diese ganzen Themen, die du vorhin aufgeschlüsselt hast, Stressabbau auf biochemischer Ebene oder der sogenannte Biophilie-Effekt, den hatten wir ja, ich glaube, unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, immer mal wieder beleuchtet, ne? Also mal rausgehen, laufen, eine Runde drehen, Spaziergänge, an der frischen Luft etc., was das eben macht, Cortisol-Aktivierung, Parasympathikus und so weiter und so fort. Was mich total gepackt hat, war eher, weil darauf wäre ich eben ohne diese Studie, muss ich ganz klar sagen, ist das Thema der Körperwertschätzung.
Ja.
Nee, das läuft in der Studie unter Body Appreciation. Und die Forschungsgruppe die Kollegen unter anderem Swami, die haben eben herausgefunden im Rahmen der Studie, dass der Schlüssel in der Wahrnehmung unseres eigenen Körpers eben im Rahmen unseres Zeitvertreibs in der Natur verborgen liegt, um es mal so auszudrücken. Also mit anderen Worten, die Akzeptanz und Wertschätzung des eigenen Körpers. Und jetzt kommt's, abseits von gesellschaftlichen Schönheitsidealen. Wenn ich in die Natur gehe, egal ob jetzt mit dem Rädchen oder einfach nur einen Spaziergang oder wirklich auch mal schön auf eine Bank setzen, in den Garten, toi, 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 dank meiner Frau haben wir ja Gott sei Dank eine Bude mit Garten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und wenn man da, ja, wirklich so. Und wenn man da sitzt und liest einfach ein Büchlein, hört wirklich so ein bisschen, ne, den Vögelchen zu und einfach so ein bisschen rauschen, schaut sich ein Bäumchen an, bunte Blätter, ein paar Blumen. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ja, ist es natürlich überhaupt, ja, eben, es ist nicht komisch. Es ist nicht komisch. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass man dann für sich auch von diesen gesellschaftlichen Erwartungen hinsichtlich des Körperbildes distanziert wird. Also das, ich meine, das darüber mache ich mir grundsätzlich ja eh keine Sorgen oder Gedanken. Also wie könnte mich jemand empfinden und so weiter. Dafür habe ich meiner Meinung nach eine solide Einstellung und kleide mich so und style mich so, wie es meiner Familie in erster Linie gefallen könnte und meistens findet das auch in der Gesellschaft Anklang. Aber dass das ein wesentlicher Kernpunkt war der Studie, das hätte ich nicht gedacht.
Wenn man sich so reinliest, finde ich, es gibt wirklich gerade in der letzten Zeit unfassbar gute Aspekte aus dem Thema raus. Also es gibt zum Beispiel auch unter anderem Forscher, die den Zusammenhang zwischen mehr Baumdichte um den Wohnort und der psychischen Gesundheit genau beleuchtet haben. Völlig krass. Die kommen zum Beispiel, also Zitat, man sieht einen Zusammenhang zwischen geringerer antidepressiver Verschreibungsrate und Baumdichte um den Wohnort.
Damals.
Zieh dir das mal rein. Das heißt also, es geht hier um, also Stichwort ist Biodiversität. Je mehr wir für die Biodiversität tun in unserem Umfeld, desto mehr tun wir eigentlich für unsere psychische Gesundheit. Super erstaunlich. Also es ist wirklich, wer die Natur schützt, also das sagt die These, könnte zugleich die eigene und unser aller psychische Gesundheit stärken. Und da gibt es klare Erhebungen drüber. Und ich habe mich vor einigen, wie lange ist das? Das ist noch nicht so lange her, 2 Jahre ungefähr. Haben unsere Nachbarn haben sich überlegt, verpachten wir unser Feld, das direkt unter unserem Haus liegt, 5 Hektar, an den Bauern, generiert dann durch ein bisschen Geld, wissen natürlich, dass der das Ganze fällt da irgendwie auch zusprüht mit allen möglichen Kram, den wir nie erfahren werden, oder lassen wir das einfach so liegen, schnappen uns noch ein bisschen Geld von der EU und lassen da tatsächlich dann auch wieder Biodiversität stattfinden und sorgen auch dafür. Dafür haben sie sich entschieden. Dann denkst du so, ja, gut, im ersten Jahr, was du so alles wächst, ist jetzt nicht so richtig hübsch, aber gut. Im zweiten Jahr wird es immer schöner. Im dritten Jahr erholt sich die Natur. Im vierten Jahr blüht alles. Gräser und so weiter und so fort. Ein Meer für Schmetterlinge. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe noch nie so viele Schmetterlinge auf einem Haufen gesehen, auf gut 5 Hektar. Aber dann haben die einen ganz schön einen Weg dadurch gefräst, durch dieses Feld. Und zwar mit einem Aufsitzrasenmäher. Einfach einen Weg durchgefahren bis zum Ende. Kannst du lang laufen. Und zwar in Schlangenlinien-Großen. Überall siehst du tolle Blumen. Überall summt es, überall brummt es, überall zirpen, überall, keine Ahnung. Sounds, die du vielleicht in dieser Fülle schon ganz, ganz lange nicht mehr gehört hast. Weil ist diese Form von Biodiversität nicht gibt oder selten gibt zumindest, ja. Das war für mich jetzt im Nachhinein, als ich jetzt auch diesen Text nochmal für unsere Folge gelesen habe, dachte ich mir so, die haben alles richtig gemacht. Also bisher fand ich es schön so, ne? Also ich fand es jetzt schön, dass sie es gemacht haben. Wir haben ja auch angefangen, solche Dinge in Angriff zu nehmen mit einem Lavendelfeld. Mach mal ein Lavendelfeld, so ein kleines. Und du wirst feststellen, das ist ein Turbo für für Schmetterlinge. Unfassbar. Unglaublich. Habe ich noch nie gesehen. Mittlerweile gibt's hier jede Menge Fledermäuse und so weiter und so fort. Das geht. ja, das habe ich auch diese Narben am Hals. Nein, aber, aber es geht innerhalb, und das ist das Interessante eigentlich, Borak. Es geht innerhalb von ganz kurzer Zeit. Was sind schon 2 oder 3 Jahre? Dafür, dass du hinterher plötzlich ein Meer hast von Natur. Du tauchst da ein, es riecht unheimlich toll. Also es klingt jetzt auch ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so. Es riecht wahnsinnig toll. Immer, also jeden Meter neue Pflanzen, neue Gerüche. Und dann gehst du da irgendwie mal so eine halbe Stunde hin und her und denkst, kommst zurück und denkst, setzt dich irgendwie so irgendwo hin und denkst so, boah, hat das gut getan. Guckst ein paar Meter weiter, Rapsfelder überall, nicht gespritzt, sondern der Natur überlassen. Also das hat schon selbst auf mich so viel Impact gehabt. Und dann liest du solche Studien und denkst so, okay, aber warum tun wir denn da nicht alles viel, viel mehr für? Wenn sogar klar ist, dass das eindeutig ein Antidepressiva diese Rate an Medikamenten treiben kann. Das ist doch irre.
Ich würde behaupten, weil wir es nicht wissen. Mhm. Wir wissen es nicht. Also wir wissen es jetzt. Wir beide, unsere Zuhörerschaft. Weil wir uns damit beschäftigt haben. Aber ich bin relativ sicher, flächendeckend weiß man das nicht. Mhm. Und auch dieses Thema, nochmal, damit man sich noch auch so ein bisschen der Tiefe dieser Studie bewusst wird, für über 50.000 Menschen aus 58 Ländern. Und es gab 2 psychologische Pfade, die waren über die in dieser Studie enthaltenen Länder, Altersgruppen und Geschlechtsidentitäten hinweg verblüffend stabil. Und somit haben natürlich dann die Autoren gesagt, muss es sich um einen tief in der menschlichen Psychologie verwurzelten Mechanismus handeln. Und diese beiden Pfade haben sie auf Englisch benannt, einmal mit Self-Compassion. Ich habe das jetzt mal als höheres Selbstmitgefühl übersetzt. Und Perceived Restoration, die mentale Regeneration. Und jetzt kommt's, und jetzt möchte ich nochmal auf diesen, für mich, die Entdeckung dieser Studie, nämlich das Thema Körperwertschätzung, nochmal zurückkommen. Und zwar, bei dem ersten Thema, höheres Selbstmitgefühl, beschreiben die das so, dass die sanften Reize der Natur den Kopf von mentalem Ballast befreien, und in diesem aufgeräumten Geisteszustand neigen die Menschen dazu, gütiger und weniger kritisch mit sich selbst umzugehen. Wer selbstmitfühlender ist, bewertet auch seinen Körper weniger hart. 2. Thema, mentale Regeneration. Menschen, die sich nach einem Naturaufenthalt geistig erholt und regeneriert fühlten, zeigten in der Studie eine deutlich höhere Wertschätzung für ihren Körper. Und ich denke mir, während ich das gelesen habe, ich sage, Leute, was habt ihr für ein Problem mit eurem Körper? Wenn man nicht automatisch auf das Thema kommt, was wir in den sozialen Medien ja im Grunde seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, Facebook gibt's ja schon eine Weile, kritisieren, nämlich im Grunde eine verzerrte, unrealistische Darstellung von Körpern und von Schönheitsidealen. So, und dass sich dieses Thema und eine Studie über die Natur bei dem Thema Körperwahrnehmung treffen, das hätte ich wirklich im Leben nicht gedacht. Im Leben nicht. Du hast ja gesehen, ich habe am Anfang das Thema Autismus und Geschwister und Erbschaftskampf in einen Film gepackt. Das finde ich schon verrückt für meine Verhältnisse. Aber diesen Zirkel, den hätte ich ja nie hinbekommen. Umso wichtiger ist es, und jetzt kommt's, wenn man die Kinder und Jugendlichen stabilisieren will und im Grunde entgiften möchte von einer möglichen Körperwahrnehmungsverzerrung, dann muss man in den Zoo, dann muss man in den Park, dann muss man in die Berge. Da muss man ans Meer. Ja? Also es ist völlig verrückt, aber das ist etwas für mich, das sage ich ganz klar, also ich werde das noch mehr versuchen umzusetzen. Vor allen Dingen auch wegen der Kinder. Also ich meine, wir haben zwei Mädels, wir haben einen Buben. Man merkt schon, ne, wie die sich stylen. Ja. Und es geht darum, ich gehe mal zu DM, ich hole mir noch mal hier was für die Wangen und hier noch mal was für die Augen und so weiter und so fort. Und ich finde es auch schön, dass die im Rahmen der Studie letztendlich sagen, dass man halt natürlich in der Natur so ein bisschen Distanz zu gesellschaftlichem Druck aufbaut, ne, wie so eine Ego-Pause. Und vor allen Dingen das Gehirn automatisch aus dem Vergleichsmodus rauskommt. Ne, weil es, ne, Vergleichen fällt in der Natur mehr oder weniger weg. Also ganz plump ausgedrückt, einem Baum ist es scheißegal, wie wir aussehen oder was wir leisten. Ja. Und und das so runterzubrechen, auch das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle, ganz tolles Ergebnis dieser Studie.
Vielleicht noch abrundend dazu, dass wenn Kinder, das stelle ich ja fest, wenn die in der Natur aufwachsen und naturnahe aufwachsen, gebe zu, da ist unsere Tochter jetzt total privilegiert, weil sie die Möglichkeit hat, wirklich am Meer aufzuwachsen. Und in einem Kindergarten zu sein, der auch ermöglicht, die machen regelmäßige Ausflüge an den Strand, die sind die ganzen, mehr oder weniger den ganzen Tag auch draußen, bei jedem Wind und Wetter nahezu.
Ja.
Geh mal davon aus, dass sie so viel draußen ist und so viel erlebt. Bisher ist die digitale Zeit sehr reduziert, nämlich null. Die ganze Fernseharie und so weiter ist sehr eingeschränkt. Einfach weil die Zeit fehlt. Einfach deshalb, weil die Zeit draußen genutzt wird. Und wenn nicht irgendwie im Kindergarten oder dann mit uns. Wir sind auch draußen. Soweit es irgendwie geht. Und so oft es geht übrigens. Es ist natürlich ein Glück, wir machen die Tür auf und du stehst halt mittendrin. Ja. Aber das verändert was. Denn du beobachtest, wenn du dann Kinder aus der Stadt siehst, einfach nur dieses plumpe Beispiel. Sie wächst in der Natur auf, andere Kinder aus der Stadt. Bewaffnet bis an die Zähne mit Handys, iPads und so weiter und so fort. Das, was du sagst.
Ja, ja, und vor allen Dingen bewaffnet mit Ungeduld.
Richtig.
Das muss man beobachten. Ja. Also eine latente Unruhe, und das, damit meine ich nicht ADHS, haben wir eine sensationelle Folge drüber gemacht, die übrigens dann wissenschaftlich Monate später auch noch bestätigt wurde, der Schwachsinn, den wir hier erzählt haben.
Ja.
Ja? Ja. Aber ich meine nicht ADHS. Das hat nichts damit zu tun. Ich rede von einer Ungeduld. Ich rede von Langeweile,
ja,
die Kinder nicht tolerieren können, weil, genau, sie denken, da stimmt was nicht.
Ja,
so. Aber nein, natürlich, Langeweile ist ein Gut. Das hat Wert. Das ist etwas, was wir uns heutzutage kaum noch leisten.
Ja.
Weil wir alle getrieben sind. Das muss passieren. Den muss ich anrufen. Ich muss unter Leute. Ich muss Party machen. Ich muss chatten. Und so weiter. Nein, musst du gar nicht. Du musst einfach mal wie sagt man so schön, den Reißverschluss runterziehen, hätte ich fast gesagt. Einfach mal, ne, an der Leine ziehen und sagen, die Reißleine ziehen, nicht den Reißverschluss. Obwohl, das ist manchmal, aber das ist manchmal auch gut. Ja,
auch manchmal gut, ja.
Ja, aber da hilft folgendes Motto. Du solltest jeden Tag 20 Minuten in der Natur sein. Es sei denn, du bist sehr beschäftigt. Dann solltest du eine Stunde in der Natur sein. Das ist das Motto.
Und genau damit schließen wir diese Folge. Raus mit euch.
Raus mit euch. In die Natur, Leute.
Genau jetzt. Danke, dass ihr die Folge zu Ende gehört habt. Und jetzt raus mit euch.
So sieht's aus. Ein wunderschönes Wochenende.
Wunderschönes Wochenende, hoffentlich in der Natur.
Das hoffe ich auch. Und vielen Dank für die Folge. Vielen Dank für das Thema, Mike. Mich hat das sehr gepackt. Ich glaube, das konnte man sogar hören.
Definitiv. Das war auf jeden Fall sehr natürlich.
Top. Ich danke dir.
Danke dir.
Schönes Wochenende.
Dito.
Bis dann.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.